Ehrens dem Ende zu. Das Thema, das ich jetzt ansprechen wollte, entspricht zwei Kapiteln bei Deleuze, und das ist der Themenkomplex Denken, die Rolle des Intellektuellen. Und eigentlich ist die Frage ständig politisch. Das heißt, es geht um die politische Rolle des Films und zweitens um die Frage, wie verhält sich der Film zu den berühmten Massen. Ja? Also das, was Deleuze eigentlich thematisiert, ist diese Floskel, Kino ist eine Massenkunst, Film ist eine Massenkunst. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeuten diese Massen? Was sind diese Massen und welche Verhältnisse der Film zu diesen Massen eigentlich steht? Und er beginnt diese Diskussion ausgehend von Eisenstein und eine gewisse Verbindung, die Eisenstein herstellt, zwischen der Beschaffenheit des Films auf der einen Seite und der Wirkung auf die Massen auf der anderen Seite. Und Deleuze sagt, der Film muss beim, das ist die Seite 205, Deleuze sagt, der Film muss einen Schock auslösen. Einen Schock auslösen, der den Zuschauer zum Denken bringt. Und nicht nur zum Denken bringt, sondern eigentlich zum Denken zwingt. Sozusagen der Zuschauer, der Mensch, der Masse, der im Saal sitzt, muss verwandelt werden in ein denkendes Automat oder geistigen Automaten, sagt Deleuze, den geistigen Automaten und das denkende Automaten. Das heißt, er muss durch die Kraft des Filmes, durch den Schock, den der Film bei ihm erzeugt, zum Denken gebracht werden. Und in diesem Zwang zum Denken entwickelt sozusagen der Film seine eigentliche Dynamik, seine eigentliche Kraft. Nun erfolgt, wie gesagt, in dieser Auslegung dann 1:1 dem Ansatz von Eisenstein. Und Eisenstein sagt an einer Stelle, das zitiert auch Deleuze, der sowjetische Film muss den Schädel des Zuschauers spalten. Das heißt, der Film muss eindringen in den Kopf des Zuschauers, um sozusagen einen normalen Gedankengang ersetzen durch einen anderen. Und die Frage ist, inwieweit der Zuschauer dabei eine Marionette wird, die sozusagen jegliche Propaganda schluckt, oder zu einem selbstbewussten Mensch wird, der eben sowohl den Film wie auch die Wirklichkeit beurteilen kann, im Endeffekt. Und sicherlich, Eisenstein hat gehofft, dass seine Filme das Selbstbewusstsein der Menschen steigern, dass durch diesen Schock sie eine bessere Übersicht bekommen. Und sie bekommen eine bessere Übersicht durch die Montage, das habe ich schon einmal dargestellt. Die Montage besteht darin, dass man sozusagen zu sehen bekommt, nicht nur eine Seite der Welt, sondern die andere auch. Und zwar in einer sehr raschen Ablösung, sodass man sozusagen einen Überblick über das Ganze bekommt, in viel. Zum Beispiel, es wird gezeigt, in einem typischen Film von Eisenstein, es wird gezeigt, wie das zaristische Regime oder die Bourgeoisie ihre ersten Erfolge, sagen wir Oktober, ja, ihre ersten Erfolge feiern, gleichzeitig unsicher sind, gleichzeitig ihre neue Stellung genießen. Und parallel dazu wird gezeigt, wie das Proletariat sozusagen und die revolutionären Kräfte bereit sind zum Sturm der alten Ordnung, wobei die Verbindung ständig durch Metaphern und Enemien vermittelt wird, sodass sozusagen in der Imagination des Zuschauers beiden Seiten ständig präsent sein soll. Also sozusagen ein Netz bekommen, im Endeffekt, das ihm ständig erlaubt, nicht nur eine Seite, sondern auch die zweite ausgeschlossene Seite, übersehene Seite zu sehen. Und so bekommt er sozusagen einen dialektischen Überblick über die Welt, erhebt sich bis zu einem gewissen Grad über die Welt und durch diese Erhebung wird zum Denken gebracht. Unter dem Schock versteht eben Eisenstein diese rasche Ablösung der Kontraste oder der Opposition, die den Zuschauer dazu bringen, sie gleichzeitig zu denken. Was der Mensch in der Regel nicht fähig ist. Der Mensch ist nicht fähig, Oppositionen gleichzeitig zu denken. Der Film zwingt ihn aber dazu und durch diesen Zwang sozusagen bringt die Einbildungskraft des Zuschauers zum Erfahren. Sozusagen durch eine gewisse Überstrapazierung der Einbildungskraft wird der Zuschauer dazu gebracht, das zu denken, was er nicht sehen kann. Ja, und das ist ja die Definition vom Erhabenen bei Kant, dass der Mensch, wenn er eine gewisse Schockwirkung ausgesetzt ist, wenn er eine Gefahr spürt für sein Leib oder seine Seele oder sein Einbildungsvermögen, dann macht er seinen Sprung und denkt diese Gefahr selbst, was er nicht sehen kann. Ja, sozusagen, er kann seine eigene Vernichtung erleben, er kann sozusagen die Gefahr erleben, die ihn zerstört. Und dieses Erlebnis jenseits des Erlebens, diese sozusagen Einbindungskraft jenseits der Einbindungskraft, das ist das Erfahrene. Und so bringt Eisenstein den Zuschauer zu einer Einsicht in einen historischen Prozess, der unter Umständen diesen Zuschauer eigentlich zerstört. Weil dieser Zuschauer ist doch ein Teil der Menschheit, ein Teil dieses Prozesses, sozusagen inszeniert der Untergang des Betrachters. Und durch diese Inszenierung treibt diesen Betrachter zum Erhabenen. Aber er bringt ihn zum Erhabenen nicht, wie Kant es gemeint hat. Das heißt nicht durch eine Vision oder ein Gedanke oder was auch immer, sondern durch eine sehr intensive, fast animalische Regung, ja, dadurch, dass er sozusagen direkt auf die Nerven des Zuschauers wirkt, ja, sozusagen. Ja. Das heißt, er schafft nicht erhabene Bilder, das nicht. Das ist ja untypisch für das Kino, sagt er das insgesamt, erhabene Bilder zu schaffen, die sein Gefühl der Unendlichkeit vermitteln, das ist eher die romantische Tradition des 19. Jahrhunderts, das ist nicht, wenn sozusagen der Film im 20. Jahrhundert arbeitet, sondern dieser Film arbeitet mit einem direkten Schock. Er will sozusagen den Netzhaut und die Nerven des Zuschauers direkt treffen. Und durch diese Erregung, keine psychische oder keine intellektuelle, sondern einfach eine organische, organisch-nervliche Erregung, wird der Zuschauer sozusagen in eine Situation versetzt, in der beginnt, als ein denkender Automat zu agieren, das heißt über sich hinaus das fremde Denken zu denken. Wobei das metonymische wirklich sogar ist das metaphorische, weil der ganze Film ist sozusagen eine Verbindung zwischen den Bildern letztendlich. Nun, wenn auf der einen Seite der Eisenstein mit so einer großen Kraft und einer Schockwirkung auf den Zuschauer einschlägt, dann will er sozusagen dadurch diesen Zuschauer, diesen Betrachter erziehen. Er will ihn sozusagen einbeziehen in einen dialektischen Prozess. Die Frage ist, inwieweit, zunächst einmal die Frage besteht, bei Deleuze, inwieweit es überhaupt möglich ist. Das heißt, inwieweit diese Schockwirkung aufgehoben werden kann und die zweite Frage aufgehoben werden könnte oder sollte, vielmehr, in einer dialektischen Einsicht. Wenn wir eine solche sozusagen Einsicht, die auf diese Weise erzwungen wird, praktisch von China, unterscheidet sich kaum von der Propaganda und dann trifft Deleuze eine Unterscheidung, die wirklich schwer zu begründen ist. Er sagt, Hitler ist für uns ein Beispiel einer reinen Manipulation. Leni Riefenstahl sozusagen ist Eisenstahl der Nazizeit, die mit vergleichbaren Mitteln arbeitet. Aber diese ganze Kinderpropaganda der Nazizeit, zumindest aus der Perspektive von Deleuze, führt nicht dazu und soll auch nicht dazu führen, die Menschen sozusagen zu erziehen und zum selbstbewussten Subjekten des historischen Handels zu machen, wie das bei Eisenstein die Absicht war. Das heißt, die Tatsache, dass die gleichen Mittel eingesetzt werden können für die Erziehung des Menschen, und für die bessere Einsicht und für die Verdummung des Menschen und die Abschaffung der Einsicht, zeigt schon, dass diese Mittel nicht so hundertprozentig effektiv sind oder nicht so hundertprozentig der Theorie entsprechen, aus der sie angeblich entstanden sind. Und wenn man zum Beispiel Hollywood-Filme sieht, sagt ja Deleuze, das ist auch sicherlich eine Wertung, dann arbeitet der Hollywood-Film genauso mit den gleichen Methoden wie Hitler-Film. Ja? Das heißt, das Ziel des Hollywood-Films ist nach Deleuze die Verdummung der Menschheit. Aber der Hollywood-Film benutzt die gleichen Mittel wie Eisenstein eigentlich auch. Die Frage ist, inwieweit wir dieser Logik folgen sollen. Wir können sicherlich sagen, dass auch die Nazi-Filme, zumindest die arische Rasse, dazu erzogen haben, selbstbewusst sozusagen die Geschichte der Welt in die Hand zu nehmen und zu Subjekt der geschichtlichen Entwicklung zu werden, genauso wie das Proletariat in Russland durch die Filme von Eisenschneider zu erzogen werden sollte. Die Wertung ist hier relativ willkürlich. Warum soll man sagen, dass Eisenstein die Aufklärung letztendlich, Aufklärung der Massen und Entstehung des Massensubjekts vorantreibt und Lenin Riefenstein nicht? Das kann man auch begründen unter Umständen, weil die Massen tatsächlich absolut passiv sind ja, bei Lenin Riefenstein und auch im Nazi-Film Unterschied zu Eisenstein. Und trotzdem sind alle diese Begründungen irgendwie schwach. Aber ob wir die Wertungen von Deleuze teilen oder nicht teilen und diese klaren Oppositionen, man kann schon im Folgen in der Einsicht, dass dieser Erziehungsauftrag, diese Forderung, einen Film zu schaffen, der die Massen zum Denken bringt. Und das ist sozusagen eine grundsätzliche Forderung eines revolutionären, progressiven Kinos 10., 20., 30., 40. Jahre, dass diese Forderung problematisch ist, weil diese Forderung nicht unterscheiden, sozusagen den Nicht-Phasen zur Unterscheidung zwischen den Filmen, die die Massen erziehen und den Filmen, die Massen verdummen. Ja. Haben sozusagen diese Mittel nicht klar in der Hand. Und deswegen ist diese Forderung irgendwie nicht nachprüfbar. Und wie es bei Deleuze auch zu vermuten ist, sieht er generell sozusagen die Schwäche einer solchen Vorstellung von einem Schock, von einer Schockwirkung durch die Kunst, die ja zum Denken anregen soll. Er sieht sozusagen die Schwäche darin, dass diese Schockwirkung utilitarisiert wird durch diese Forderung. Das heißt, diese Schockwirkung, dieser Schock dient nur einem Ziel und wird dialektisch aufgehoben in die Geschichte eines wachsenden Selbstbewusstseins. Das heißt, diese Schockwirkung ist zwar eine Schockwirkung, aber das ist nicht die Schockwirkung genug gewissermaßen, ja, weil diese Schockwirkung zu etwas führt, was an sich kein Schock ist, sondern wieder einmal ein Denken. Und so zieht er vielmehr die Interpretation, die Artaud dem Schock im Film gibt, und er meint, dass Artaud in seiner Theorie des filmischen Schocks vielmehr die Ohnmacht des Denkens und nicht die Macht des Denkens anstrebt. Und sagt, dass das Wesen des Kinos besteht darin, und die grundsätzliche Funktion von Kino besteht darin, die Ohnmacht des Denkens im Herzen des Denkens zu entfühlen. Das heißt, das Kino ist nicht das, was uns zum Denken führen soll, sondern das Kino ist das, was die Ohnmacht des Denkens manifestieren soll, die innere Ohnmacht des Denkens. Eine Ohnmacht, die nicht aufgehoben werden kann in einer historisch-dialektischen Bewegung. Und diese Ohnmacht des Denkens besteht darin, dass wenn wir denken, in der Zeit, dass wir denken, vor allem wenn wir logisch denken, auch systematisch denken, wir hören auf zu leben gewissermaßen, dass wir verwandeln uns in diese geistige Automaten, in die denkende Automaten. Wir können sozusagen durch die Maschinen ersetzt werden. Jeder Denkprozess kann durch die Maschine ersetzt werden, durch einen Computer ersetzt werden. In diesem Sinne denken wir, sind wir sozusagen von unserem Körper, von unserem Leben abgekoppelt. Und diese Abkoppelung, diese Ersetzbarkeit des denkenden Menschen durch einen Automaten, ist das Zeichen dieser Ohnmacht. Die Ohnmacht des Denkens ist sozusagen eine gewisse Selbstvergessenheit des Denkens. In dem Moment, in dem ich beginne zu denken, vergesse ich meine Stellung in der Welt, meinen Körper, meine eigentliche Lage und so weiter. Und diese strukturelle Selbstvergessenheit, von der auch Heidegger unter anderen Umständen spricht und illustriert auch Heidegger, diese Seinsvergessenheit oder Körpervergessenheit des Denkenden, ist das, was der Film radikal thematisiert. Der Film thematisiert sozusagen die Kehrseite des Denkens. Und deswegen sagt ja Deleuze, gerade die Filme, die versuchen, Traumzustände zu zeigen, also surrealistisch zu werden, sagen wir so, Traumzustände zu zeigen, überhaupt träumerisch zu sein, und denken, sie zeigen was anderes. Ja, das Andere im Film, das Nicht-Denken. Dass gerade diese Filme ihren Ziel verfehlen. Das Interessante sind diejenigen Filme, die das Denken zeigen, aber das Denken zeigen durch seine Kehrseite. Das heißt, die Ohnmacht im Denken erkennen und zeigen und nicht bloß Traumzustände jenseits des Denkens vorführen. Der Punkt, sagt Deleuze, ist, dass wir nicht denken, niemals denken, noch nicht denken, weil alles, was in uns passiert, sind irgendwelche Nervenregungen, ja nicht wahr, Gehirnregungen, Organismusbewegungen. Man fragt sich, inwieweit das ein Denken sein kann. Ja, wir nennen das Denken, aber warum tun wir das? Das ist nicht klar. Wir stellen uns immer vor, als ob wir denken. Aber dafür gibt es ja keinen Beweis. Wenn wir uns untersuchen, werden wir sehen, was mit uns tatsächlich passiert. Wir können feststellen, dass alles, was in uns passiert, in unseren Nerven passiert, in unserem Gehirn passiert, in unserem Körper passiert, nicht dazu ausreicht, um zu sagen, das ist ein Denkprozess. Das heißt, das Denken ist so eine sehr problematische Angelegenheit. Es ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, die aufgebaut ist über ein grundsätzliches Unvermögen, über das Ungedachte, das Unmögliche des Denkens, über diese Körper und Nerven und Gehirnregungen, die alle insgesamt zu empirisch, zu prekär, zu problematisch sind, um das Denken überhaupt tragen zu können. Die Frage ist, was trägt das Denken? Ob wir imstande sind als Menschen, das Denken zu tragen und so etwas wie Denken zu veranstalten. Und die Leute sagen, wir sind wahrscheinlich dazu unfähig. Ja, wir sind sozusagen, oder es ist zumindest problematisch, dass wir dazu fähig sind. Und so in dem China, dass der Film ständig Körper zeigt und Körperdispositionen zeigt, darüber weiter noch mehr, zeigt eben der Film das Problematische, diesen Anspruch des Menschen überhaupt denken zu können. Und Deleuze thematisiert an vielen, also ich glaube, dass, ich habe das summiert, an vielen Stellen variiert dieses Thema, dass das Kino eben die Kehrseite, das Ungedachte, das Organische des Denkens und deswegen das Prekäre des Denkens demonstrieren. Nun, wenn aber der einzelne Mensch nicht fähig ist zu denken oder ist zwar fähig zu denken, aber er ist gleichzeitig sozusagen, er hat keinen Beweis, dass das, was er für Denken hält, tatsächlich Denken ist. Und ist nicht viel mehr, das Denken ist nicht viel mehr die Arbeit eines Automaten, eines geistigen und denkenden Automaten, der sozusagen den Menschen ersetzt, innerlich ersetzt in dem Moment, in dem der Mensch denkt, dass er denkt. Das ist sozusagen die Problematik des Einzelnen. Das erinnert sicherlich an diese, was Deleuze hier sagt, an diesen zahlreichen Film über die Körperfresser. Nicht wahr? Diese Body Snatcher-Serie. Das heißt, die Menschen denken, dass sie denken, aber eigentlich beginnen sie wirklich logisch zu denken, wenn sie ersetzt sind. Ja, diese Body Snatchers, sie machen eben das, sie nehmen die Menschen, ersetzen ihr Inneres, und zwar ersetzen ihr Inneres auf eine solche Art und Weise, dass die Menschen tatsächlich fähig werden, sozusagen logisch zu denken. Ja, ersetzen mich durch etwas anderes. Und das tun wir, wenn wir beginnen zu denken. Das ist dann ersetzen uns durch einen Vorgang, durch ein Programm, durch ein System der Regeln. Aber inwieweit das wirklich funktioniert und was sind die organischen Voraussetzungen dafür, das bleibt strukturell unklar. Nun, wenn aber der Mensch ist, als Einzelner, ja, ist unsicher, ob er überhaupt denkt, die Masse interessiert sich wenig für das Denken. Die Masse, an die der Film sich wendet, vor allem interessiert sich für die Realität. Das heißt, das Thema der Masse ist die Realität. Und dann sagt Deleuze, dass das Kino ist sozusagen die Fortsetzung des Katholizismus. Dass sozusagen jeder Film ist katholisch und Katholizismus ist ein Film. Und er behauptet das, weil er sagt, dass die Annahme, dass das Realität Realität ist, genauso wie die Annahme, dass das Denken ist, ist der Akt des Glaubens. Im Grunde wissen wir, dass alles, was wir erleben, in der Welt sehen und so weiter, ist eine Illusion oder ist eine Illusion entlarvt werden kann, eine Simulation. Noch seit dem britischen Empirismus und Berkeley und so weiter wissen wir, dass alle Vorstellungen, die wir von der Welt machen, auch falsch sein könnten. Und Deleuze sagt, der Punkt ist nicht, der Glaube ist nicht der Glaube an das Jenseits. Der Glaube ist nicht der Glaube daran, was wir nicht sehen. Der eigentliche Akt des Glaubens besteht darin, dass ich meine, dass was ich sehe, ist tatsächlich der Fall. Das heißt, die diesseitige Realität, die Realität, in der wir leben, ist ein Effekt des Glaubens. Und ein völlig irrationaler Sprung. Wir haben im Grunde keine Gründe zu glauben, dass es so etwas wie die Realität gibt. Und wir haben keine Gründe zu glauben, dass diese Welt existiert und dass wir in dieser Welt leben und dass das, was wir wahrnehmen, tatsächlich der Fall ist. China ist in diesem Sinne als eine Massenveranstaltung nichts anderes als ein Versuch, den Menschen einzureden, dass die Welt, in der sie leben, tatsächlich existiert. Und zwar dadurch, dass diese Welt durch die von Menschen unabhängigen sozusagen Kameras und so weiter aufgenommen wird. Das heißt, der Akt der Aufnahme der Welt ist der Beweis dafür, dass diese Welt tatsächlich existiert. Und dieser Beweis wird sozusagen in Form des Films der Menschen, der Massen präsentiert, damit die Massen wirklich glauben, dass so etwas wie die Welt gibt. Es ist so etwas wie die Realität. In diesem Sinne, die Realität gibt es nur in China. China schafft diesen Realitätseffekt. Ich glaube, dass Deleuze, der sich sehr viel mit Lenin auseinandergesetzt hat, hat einfach, konnte nicht übersehen, eine Passage bei Lenin, wo er sagt, kann man sagen, dass die Materie tatsächlich objektiv existiert? Und er sagt, ja, das kann man sagen, weil die materiellen Gegenstände können fotografiert werden, unabhängig von unserem Sehen. Das heißt, die Fotografie oder der Film sind als massenwirksame Beweise werden vorgelegt der Existenz der Welt. Und in diesem Sinne ist sozusagen die ganze Filmindustrie von Deleuze eine Fortsetzung des Katholizismus. Ja, weil der Katholizismus letztendlich ist nichts anderes als Versuch zu beweisen, dass die Welt christlich geworden ist. Ja, und in diesem Sinne wahrlich. Und der Film macht das Gleiche. Das heißt, sagt er, wir müssen an den Körper, an den Körper glauben und wir müssen an das Leben glauben. Sondern der Glaube daran, dass wir einen Körper haben, dass so etwas wie ein Körper Welt gibt, das ist das, was von uns gesellschaftlich verlangt wird und das China spielt die Rolle des Beweises. Und dann analysiert er einzelne Filme, vor allem Pasolini selbstverständlich, der versucht das am Marxismus mit Katholizismus zu kombinieren und sagt, der Unterschied ist die Frage, ob wir das, was wir erleben, als Gnade oder als Zufall sehen. Beides ist sozusagen nicht abzuleiten. Und es gibt keine Möglichkeit, zwischen Gnade und Zufall zu unterscheiden. Und sozusagen die Funktion des Films ist, der Zufall als Gnade darzustellen. Das heißt, uns wird diese Welt gegeben. Und diese Welt wird uns nicht zufällig gegeben, sondern als Gnade. Als das, womit wir in der Tat leben können. Und dann sage ich, das, was sozusagen der Film uns lehrt, ist, dass das Ganze ist das Außen. Sozusagen das Ganze, die Welt, ist draußen, ist da, als Objekt, zieht uns an, in verschiedenen Varianten, erotisch, aber auch als Obdetant, und bietet sich uns als Gnade, bietet sich uns als das, was tatsächlich ist, und das, was uns auch dadurch eine gewisse Realität verleiht. Der Film sozusagen ist in diesem Sinne doch eine Lehre für die Massen, aber nicht die Lehre für die Massen im Sinne des Selbstbewusstseins, sondern im Sinne der Behauptung dieser Realität der Welt, der objektiven Realität. Nun, im zweiten Gang fragt sich eben Deleuze, was bedeutet das politisch? Was ist die politische Dimension des Ganzen? Und er beginnt damit, dass er sagt, dass die Theme des Körpers ist die Formel für den philosophischen Umsturz. Der Körper ist nicht länger ein Hindernis, das das Denken von sich selbst trennt und das es zu überschreiten hat, um zum Denken zu gelangen. Stattdessen versenkt es, also der Denken, sich in ihn. Ja, es muss sich sogar in ihn versenken, um das Ungedachte, das heißt das Leben, zu erreichen. Das heißt, der Körper, das Leben, ist das große Thema von China, von vielen, das zentrale Thema, das eigentliche Thema, aber das soll nicht verstanden werden, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel unseren Körper erfahren und dann diese Erfahrung in vielen realisieren oder in der Kunst generieren. Sondern die Kunst, aber vor allem der Film, die Fotografie, ist eigentlich das Medium, aus dem wir primär erfahren, dass wir so etwas wie einen Körper haben. Weil alle diese Körpererfahrungen und alles, was wir über unseren Körper sagen können, das ist sozusagen alles immer noch subjektiv, sagen wir so. Ja? Das ist immer noch alles ein Teil unseres eigenen Denkens. Wir müssen es auch von außen gefilmt werden, damit wir tatsächlich wissen, dass wir einen Körper haben. Und sozusagen diese Filmen von außen offenbart unsere Ohnmacht. Offenbart die Tatsache, dass wir werden da ertappt. Ja? Das ist auch die alte Idee von Sartre. Ja? Der Mensch denkt hier einfach oder schaut, und plötzlich jemand schaut auf ihn, ja, jemand anderer. Und dieser Mensch wird ertappt. Er versteht plötzlich, dass er einen Körper hat und dass dieser Körper vielleicht eine unschickliche Bewegung macht oder es überhaupt nicht gut aussieht. Ja, in dem Moment, in dem man denkt, vergisst man das. Man denkt nur, ist dieser geistige Automat, wenn er aber ein fremder Blick auf dich gerichtet wird, du entdeckst deinen Körper. Und du entdeckst deinen Körper durch die Scham, Ohnmacht und Erfahrung des Ausgeliefertseins an den anderen. Und das ist eben der Punkt. Das heißt, die Körpererfahrung ist nicht die subjektive Erfahrung primär, sondern die Körpererfahrung ist primär dieses Ausgeliefertsein an den Blick des anderen und in einem gewissen Sinne ist die Kamera sozusagen der perfekte andere. Ja, weil die Kamera ist sozusagen rücksichtslos auf der einen Seite, wertet nicht, aber sozusagen zeigt es so, wie es ist. Ja. Es gibt sozusagen eine gewisse Gnadenlosigkeit, ja, der Aufnahme. Und diese eben Gnadenlosigkeit ist das Entscheidende im Kino. Und Deleuze sagt, dass die Filme von diese Sleep und Eat und solche Filme von Andy Warhol ihn besonders faszinieren, weil sie diese körperlichen Dispositionen, die Formen, in denen unser Körper existiert, objektiv neutral zeigen. Und eben diese Erfahrung der Ohnmacht wird in den Warhol-Filmen besonders deutlich. Man ist sozusagen der Kamera absolut ausgeliefert, und es gibt, weil es eben unteilbar ist. Es wird einfach gezeigt, wie der Mensch lebt, ja, wie er sich bewegt, wie er atmet und so weiter. Und das ist sozusagen das Schlimmste, was man sich vorstellt. Und in einer oder anderen Form findet Deleuze überall im heutigen Film diesen Versuch, die Körperdispositionen aufzuzählen, zu analysieren, zu beschreiben, zu katalogisieren. Sicherlich bei Godard und bei Chantal Ackermann und vielen, also überall eigentlich, Cassavetes. Und in diesem Sinne sozusagen die alle Möglichkeiten aufzuzählen, die ja zeigen, inwieweit wir im Moment des Denkens eben, im Moment der subjektiven Selbstversinken, doch gleichzeitig hilflos und ohnmächtig sind. Nun sagt er aber, dass es auch ein anderes Kino gibt, und da gibt es eine schöne Stelle, die möchte ich sogar vorlesen. Das ist wirklich witzig. Er spricht generell über die Philosophen und zitiert eine Erzählung von Pauline Harvey. In einer sehr lustigen Erzählung schreibt Pauline Harvey, dass sie von der Philosophie nichts versteht, aber dass sie die Philosophen liebt, weil sie ihr einen doppelten Eindruck vermitteln. Sie selbst glauben, sie seien gestorben und durch den Tod hindurchgegangen, und sie glauben außerdem, dass sie trotz ihres Todes weiterleben, jedoch fröstelnd, ermüdet und vorsichtig. Und dann sagt eben Deleuze, das ist eine absolut korrekte Beschreibung eines Philosophen, weil der Philosoph ist eben derjenige, der gestorben ist, der innerlich tot ist. Er muss gestorben sein, um sozusagen von der Welt, von seinem Körper sich genug zu distanzieren und sozusagen nur im Denken leben. Auch Plato, seit Plato sagt er, wissen wir, dass lebendige Tote ist sozusagen, der Philosoph ist lebendige Tote. Und deswegen sagt er, gibt es so viele, von allem bei Alain René, bei vielen anderen, es gibt so ein reges Interesse an Ereignissen wie Auschwitz oder Hiroshima und so weiter. Also Alain René zum Beispiel. Er sagt, das hat mit moralischen, kriegerischen solchen Geschichten nichts zu tun, sondern es hat zu tun mit der Erfahrung der Menschen, die innerlich gestorben sind. Man geht davon aus, dass sie innerlich zerbrochen und gestorben sind, unter dem Eindruck dieses Ereignisses, also zum Beispiel in Auschwitz zu sein oder in Hiroshima zu sein oder irgendwo zu sein, aber trotzdem weiterleben. Ja? Und diese Figuren haben eine Anziehungskraft für die Menschen oder für die Kunstwerke mit einem philosophischen Temperament, weil diese Menschen sozusagen, wenn nicht Philosophen sind, aber sie sind Metapher des Philosophischen. Wir haben sozusagen eine gewisse innere Affinität zu allen Figuren des Weiterlebens, ja, nach einer inneren Katastrophe. Die kann auch anders, nicht in einem realen kollektiven politischen Ereignis, sondern anders hergestellt werden, aber auf jeden Fall diese Idee des Nachlebens, des Weiterlebens, dem Leben nach dem Tod, einem anderen Blick hier auf das Leben. Das ist sozusagen das authentisch-philosophische im Film. Ich war sofort erinnert an den Film von Jarmusch, das war Dead Man. Weil der Film beginnt mit dem Tod des Helden, ja, eigentlich. Und sozusagen, das macht den ganzen Film in diesem Sinne philosophisch in dem Sinne, dass der Hauptheld eben tot ist. Innerlich tot ist. In dieser Situation, also sieht, diese Situation ist der einzige Versuch, sozusagen aus der Problematik des Körpers auszutreten, ja. Weil für diesen Menschen, der immer schon tot ist, ist egal, wie er aussieht, sozusagen, nicht wahr? Er ist immer schon tot. Und die Problematik des Körpers existiert für ihn nicht mehr. Er ist sozusagen erwandelt durch das Leben ohne Körper. Und Deleuze eben sagt, dass es sehr wenige Filme gibt, die sich mit diesem Zustand auseinandersetzen und zitieren.